Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Also jede Schule sollte auch einen Garten haben. Jeder Garten sollte eine Schule sein. Und dann bräuchten wir gewisse Debatten nicht mehr zu führen.
Walkman. Der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Ohne Trainingsanzug, ohne Barfußschuhe, nicht barfuß, keine Sandalen, keine Trainingsutensilien. Fabian Sinning ist heute bei mir wieder mal im Gespräch, im Walkman-Podcast. Aber es sieht nicht nach OCR, nach Hindernislauf oder ähnlichem aus. Fabian, der ehemalige Weltmeister im 24-Stunden-Hindernislauf. Was ist denn bei dir passiert? Warum ist es denn bei dir so grün? Hallo, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Ralf. Ja, was ist bei mir passiert? Erstens, ich habe einen großen Balkon mittlerweile, auf dem ich mich ausleben kann. Ich bin also umgezogen. Und kamen meine Eltern parallel dazu noch auf die Idee, dass sie ihren Garten in Frankfurt nicht mehr weiter pflegen wollen. Und daraufhin habe ich gesagt, naja, dann mache ich das halt. Und so hat es sich ergeben, dass ich das Glück hatte, vor 2 Jahren den Garten zu übernehmen und so ein bisschen das Ganze, wie halte ich mich gesund, dahingehend zu erweitern, dass ich versuche auch, mich mit gesunden und guten Lebensmitteln zu beschäftigen. Und was liegt da näher, als zu versuchen, sie selber anzubauen?
Du bist ja Sportler bis in die letzte Phase. Sport und Ernährung hängt sehr, sehr eng zusammen. Du studierst weiterhin Sport, hast einen Abschluss in, muss ich hier direkt mal nachgucken, Politiktheoretiker bist du und machst jetzt das Update in Richtung Sportwissenschaft, obwohl du doch in Richtung so Biohacking und Ähnliches bist du doch mehr als fit. Kannst du denen noch was erzählen an der Uni oder wie läuft das?
Ja, also ich bin ja so ein bisschen so ein Autodidakt. Und habe mir vieles selber beigebracht. Und ich dachte mir, es ist vielleicht ganz sinnvoll, bevor man da in irgendwelche wirren Theorien abdriftet, wenn man das Ganze nochmal wieder universitär so ein bisschen verankert und da guckt, was da so für Diskurse laufen und einfach mal schaut, ob das, was ich so in den letzten Jahren vor mich hin studiert habe, mit dem, was in der Akademie gelehrt wird, noch zusammenhängt oder auch nicht oder wo oder wie. Ne, weil diese ganzen Sachen, Barfußlaufen, Neuroathletik und so weiter und so fort. Ich gucke da ja schon immer, dass ich irgendwie mir so den neuesten Scheiß reinfahre und dass ich da irgendwie up to date bleibe. Und ja, da war so meine Idee, einfach mal zu gucken, dass ich nicht völlig abhebe und dass ich das Ganze irgendwie auch in der wissenschaftlichen Grundlage noch irgendwie verankert sehe. Und da ist so ein Studium gar nicht schlecht.
Gut, jetzt haben wir ja gerade mal so 2,5 Jahre Corona mit Einschränkungen und allem drum und dran hinter uns. Das war dann auch die Zeit, in der du wahrscheinlich auch mehr in deiner Wohnung geblieben bist, als draußen Vorträge zu halten oder Seminare oder Leute auf Wettkämpfe vorzubereiten. Du bist ja immer noch sehr aktiv auch als Trainer in Richtung OCR-Training, also Hindernislauf in allen Varianten, Längen und Härten. Und wie bist du dann dazu gekommen, dass du sagst, okay, ich habe jetzt nicht so die Zeit und den Bock vielleicht fürs Training in der Maskenzeit. Wie bist du dann dazu gekommen, einfach deinen Balkon dann zu bepflanzen? Ich habe da viele Bilder von dir gesehen, so auf Instagram, in den sozialen Medien. Das war immer eine Abwechslung zwischen, ich habe da wieder ein neues Buch durchgeackert, da müssen wir mal drüber reden, in Richtung Biohacking und Ähnliches. oder Eisbaden, bist ja ziemlich breit in dieser Richtung unterwegs und sind intensiv, nicht unbedingt breit, sehr intensiv. Und dann die nächsten Bilder kamen immer in der Abwechslung so, auf meinem Balkon läuft jetzt wieder das und das und das und ich habe jetzt dieses angebaut und jenes angebaut und das wächst sogar. Und wenn ich jetzt, wir sehen jetzt also nur einen kleinen Teil von deinem Balkon und da kriegt man ja einen falschen Eindruck. Bisschen grün auf der linken Seite, was angepflanzt ist, direkt in diesem kleinen Kasten im Hintergrund. Das müssen Tomaten sein, die da so ein bisschen angeweckt im Zelt hängen. Das ist aber bei dir eine andere Dimension. Das ist jetzt ja wirklich nur, sag ich mal, der Hauch vom Schatten, den wir jetzt gerade sehen, ne?
Ja, das ist sozusagen eigentlich der Status November. Das letzte Gartenjahr ist zu Ende gegangen. Ich habe das Gewächshaus, was ich mir in den Garten gestellt habe, jetzt auf den Balkon gestellt, weil ich versuche, über den Winter auch irgendwie Sachen anzubauen. Was so ein bisschen torpediert wurde dadurch, dass meine Fenster getauscht werden in der Wohnung und da die Handwerker irgendwie auf dem Balkon gewütet haben, diese Fenster auszutauschen.
Okay.
Das ist sozusagen jetzt der Versuch, eigentlich mit auf kleinstem Raum ganzheitlich gute Lebensmittel anzubauen. Und da dachte ich mir, ach, guck mal, das Gewächshaus, das passt ja super auf meinen Balkon. Zufälligerweise, es war wirklich ein Zufall, ich hatte es eigentlich für den Garten geholt. Ich habe im Garten das Problem, ich habe kein Wasser. Das heißt, im Garten selber habe ich letztes Jahr eigentlich kaum was ernten können, weil es so trocken war, dass selbst dank der netten Nachbarn, die mir irgendwie noch Wasser rübergereicht haben, um meine Regentonnen zu füllen, eigentlich alles verreckt ist. Also es war so, der Niederschlag und selbst hier auf dem Balkon, wo ich Wasser hatte, ich habe mir damals, ich habe das alles versucht, irgendwie günstig mit einfachsten Mitteln aufzusetzen und habe mir so einen Maurerkübel geholt, 90 Liter Maurerwanne, habe da zwei voneinander ineinander gesteckt und in so einen Maurerkübel kriegst du drei Tomatenpflanzen unter. Ne? Das heißt, du kannst also auf kleinem Raum, weil die auch schön viereckig sind, auf dem Balkon sehr viel anbauen. Das Problem ist, das ist ein Südbalkon und ich habe eine unfassbare Verdunstung. Also das ist so das, was ich mir nächstes Mal mit schwarzen Maurerkübeln, ich weiß nicht, vielleicht muss ich sie kalken, weiß anstreichen, da habe ich noch keine endgültige Lösung. Also wenn einer von den Zuhörern einen guten Tipp hat, der soll mir gerne bei Instagram schreiben oder dir mitteilen. Ich bin da immer offen für Neues. Weil so ein Garten und auch dieser Balkongarten ist eigentlich ein Riesenexperiment. Also, und auch alles, was im letzten Jahr funktioniert hat, funktioniert in diesem Jahr nicht mehr. Also es ist so, das Jahr davor hatten wir ein super nasses Jahr. Wenn ich die Kürbisse bei dir im Hintergrund sehe, ich konnte mich vor Kürbis nicht mehr retten. Die hatten irgendwie den ganzen Garten eingenommen und alles war nur noch Kürbis. Und ich hatte irgendwie 20 wunderbare, super, super leckere Hokkaido-Kürbisse, die Premium gewachsen sind. Letztes Jahr sind die alle verreckt. Da ist kein einziger Kürbis mehr gewachsen. Weder an den Orten, wo sie im letzten Jahr gewachsen sind, noch an neuen Orten. Also es war irgendwie einfach denen zu heiß. Ich dachte mir, ach guck mal, machst du mal ein bisschen Spaghetti-Kürbis. Das ist vielleicht eine gute Idee. Nix. So, die sind einfach vertrocknet. Und die Früchte sind auch irgendwie alle sehr, sehr klein geblieben im letzten Jahr, wenn sie gekommen sind, weil einfach zu wenig Wasser da war. Und so lernst du irgendwie mit dem Garten halt auch einfach super viel über Natur, über Leben eigentlich. Ja, also wenn wir uns mit Gesundheit auseinandersetzen wollen und irgendwie Leben besser machen wollen, bin ich mittlerweile fest davon überzeugt, dann beginnt es irgendwie dabei, Erde besser zu machen und Leben in der Erde zu fördern.
Hast du denn, als du angefangen hast mit deiner mit deinen Plänen, dich in Richtung Garten mal so ein bisschen zu engagieren, dich da mal reinzuknien. Hast du da einen Plan gehabt nach dem Motto, das wächst im Frühjahr, das im Sommer, Herbst, das kann ich eventuell einlagern? Wie bist du denn da vorgegangen? Hast du da was Strukturiertes gehabt oder hast du gedacht, ich leg erst mal los und guck, was passiert?
Also bei mir funktioniert das immer so, ich habe irgendeine Schnapsidee.
Das kenne ich.
Und also mein grundlegendes Interesse, so das geht immer irgendwie davon aus, ich möchte gesund leben, ich möchte irgendwie die Welt verbessern, ich möchte irgendwie irgendwas besser machen, als es bisher ist. Und dann denke ich mir so, ja, okay, was kann ich denn dann noch machen? Und irgendwann kam ich von dem ganzen Körper, Bewegung, Umwelt, schieß mich tot, CO2, die Welt ist am Arsch, Weiß der Geier, was wir so für Metadebatten gerade führen, auf die Idee, naja, gut, dann gucke ich halt einfach, was ich selber machen kann. Ich habe da irgendwann auch mal vor Jahren einen schönen Film gesehen, Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen. Der geht so in verschiedenste Regionen der Erde und guckt, was machen die denn eigentlich und machen die Welt besser? Und dann dachte ich mir so, das ist ein schöner Ansatz, so, wir gucken einfach mal, was kannst du denn selber tun und was kannst du denn dazu beitragen, die Welt zu verbessern? Und dann dachte ich mir, naja, wenn ich ein paar Pflanzen selber anpflanze und die irgendwie ökologisch nachhaltig in Permakultur anbaue, also da habe ich das erste Mal von Permakultur gehört in diesem Film und dachte mir, wow, die Ferme de Beckeloin in Frankreich, die bauen halt auch irgendwie der ein Fünftel der Fläche, das an, was eine konventionelle Farm irgendwie schafft, und der Quadratmeterertrag ist irgendwie fünfmal so hoch, und das Ganze funktioniert ohne fossile Brennstoffe und es funktioniert super gut. Und dann dachte ich mir so, wow, das funktioniert, das ist ja spannend. Ne? Und als Politiktheoretiker, der an revolutionären Ideen immer interessiert ist, dachte ich mir so, ja gut, dann musst du da selber mal versuchen, irgendwie was in die Richtung zu machen. Und ja, dann habe ich einfach gesagt, ich nehme halt die Mittel, die ich habe, und guck mal, was ich machen kann. Dann habe ich Hunderttausende von YouTube-Videos, Bücher, you name it, geguckt, gesehen, gelesen, durchgeflogen, durchgeackert. Also von der Permakultur-Bibel, Selbstversorger-Bibel von John Seymour bis mein schöner Balkongarten, habe ich alles Mögliche ausprobiert, angeguckt und habe immer geguckt, so, okay, gibt es da so. Also steckt da irgendwie Permakultur mit drinne und gibt es diesen Übertrag schon? Und da gibt es ganz viele Initiativen, ganz viele Leute, die mittlerweile echt dieses Thema irgendwie voranbringen. Und es wird immer beliebter, weil halt doch echt viele Menschen das Gefühl haben, so wie wir es gerade betreiben, geht es halt nicht mehr weiter. Und wir müssen irgendwie da eine Lösung finden, wie wir selber uns auch in Zukunft noch so ernähren können, dass wir dabei nicht den Planeten kaputt machen.
Das war bei mir also auch ähnlich, wobei ich die ganze Zeit schon immer so ein bisschen auf dem Trip war. Ich denke mal, je älter du wirst, desto mehr versuchst du auch an Stellschrauben nochmal zu arbeiten, dass du deine körperliche Fitness halbwegs behalten kannst. Und da gehört halt die Ernährung in meinen Augen absolut mit dazu. Je gesünder du dich ernährst, desto besser fühlst du dich, desto schneller regenerierst du. Da brauchen wir zwar ja nicht drüber zu diskutieren. Und von daher hatte ich da immer schon so ein bisschen den Drang, habe mir allerdings die Zeit nicht genommen. Ich hatte meinen Garten, ich habe einen relativ großen Garten, du kennst ihn ja, hier mitten im Kurgebiet in Bad Orb. Und vielleicht war es auch so die Überlegung, wenn ich jetzt schon mehr Grundsteuer zahlen darf, dank neuer Reformen, und ich fange mit dem Garten nichts mehr an, weil ich nicht dazu komme. Das war früher immer so meine Steckdose, mein großer Akku, viel Stress im Geschäft und im Leben. Und dann ab in den Garten, Buch genommen, Tasse Kaffee oder ein Rotwein. Und dann habe ich meine Ruhe, dann habe ich meinen Urlaub komprimiert. Und da geht auch nichts eigentlich drüber, weißt du? Aber in den letzten Jahren habe ich das zu wenig genutzt. Und jetzt ist das Ganze ein bisschen verwildert. Ich habe aber parallel dazu angefangen, eigentlich so aus Gag, und habe mal immer mal so ein bisschen hier was eingepflanzt, da was eingepflanzt. Man guckt, kommen die da wirklich Kartoffeln raus, kommen da wirklich Zwiebeln raus? Und Kürbisse, das war eigentlich auch so ein Experiment bei mir, mal einfach mal die Kerne aufgehoben und bisschen sauber gemacht und dann verteilt. Und tatsächlich kam dann auch vor 2 Jahren eine Masse an Kürbissen raus. Und wir sind hier wirklich, wir sind Kürbisfreaks. Ne? Wir könnten in Kürbissen baden im Herbst und Winter. Und da kam jetzt natürlich auch schon so in der letzten Zeit der Gedanke, warum nutzt du deinen Garten eigentlich nicht? Du guckst immer im Supermarkt und sonst irgendwo, wo du noch was herkriegst. Warum baust du das nicht an, was du in deinem Garten anbauen kannst? Ich habe jetzt den gegenteiligen Fall wie du. Ich habe sehr viel Wasser, viel zu viel Wasser. Ich habe einen kleinen Teich. Ja gut, er war im letzten Jahr auch mal ausgetrocknet. Aber insgesamt steht bei mir da oben der ganze Garten steht im Wasser. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, was kannst du da anbauen? Dann musst du dich reinlesen. Ich hatte vorher überlegt, ob ich jetzt in Begleitung zu der Aufnahme mal so die letzten Bücher mit runternehmen. Oder jetzt hier, also runter, also von der Wohnung, die ist oben und hier unten heißt die Redaktion, dass ich die Bücher mit hierher nehme und einfach mal zeige. Guck mal, so, aber ich hätte zu viele schleppen müssen. Und hätte mir jemand mal vor 2, 3 Jahren gesagt, du wirst irgendwann mal anfangen, Gartenbücher zu studieren und wirst auch noch versuchen, die zu verstehen, dem hätte ich wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Und jetzt kann ich dir sagen, Das ist so eine Aufforderung. Klappt das so? Klappt das nicht? Kriegst du das hin? Vorziehen, anziehen, pikieren? Du musst permanent nachschlagen. Was bedeuten diese ganzen Begriffe? Und dann noch die YouTube-Video. Ich gebe dir recht. Du bist praktisch, du machst ein kleines Studium nebenbei, ne? Aber es ist mäßig spannend. Also ich bin richtig.
Und es macht auch einfach Spaß. In dem Moment, wo du die ersten selbst geernteten Früchte isst, weißt du halt einfach so, was ein Unterschied. Also selbst wenn du hier bioregional vom Bauern kaufst, du kriegst den Geschmack nicht hin, wie wenn du eine Frucht reif erntest.
Absolut. Gebe ich dir absolut recht.
Das ist einfach, also selbst, wir brauchen über Preise gar nicht reden. So, ob du irgendwas an Geld sparst, ob du da an Investitionen, ich meine, ich habe das alles versucht, möglichst low budget aufzuziehen. Ich habe trotzdem einen Haufen Kohle reingesteckt in die Samen, in die Dinger. Und ich meine, das amortisiert sich vielleicht nachher, wenn du das 20 Jahre machst, dass du irgendwie dieses ganze Equipment, was du kaufst, aber du kaufst trotzdem immer irgendeinen Scheiß. Am Ende ist es ein Hobby.
Und ja, das ist auch spannend, oder?
Aber das ist völlig egal, weil das, was bei rauskommt, wenn es dann rauskommt, ist klasse. Und wenn nichts bei rauskommt, dann hast du immer noch einen Haufen gelernt. So, also allein das, was ich irgendwie in den letzten Jahren über die Natur gelernt habe, wie die arbeitet, wie sie funktioniert, was da für Dinge alles im Hintergrund laufen, was für Prozesse du beobachten kannst, wie Wachstum funktioniert. Und manchmal wächst was, manchmal wächst nichts. Warum wächst das da nicht? Warum wächst das dann da? Im ersten Jahr ist es super gewachsen, im nächsten Jahr kam nichts. Und dann, ja, da musst du es umsetzen. Dann musst du, ne, da sind ja Tausende an Wissenschaft schon irgendwie betrieben worden mit Dreifelderwirtschaft, warum du das dann da hinsteckst. Der eine sagt es so, der nächste sagt, du musst umgraben, der andere sagt, du musst nichts umgraben. Und dann probierst du beides mal aus. Ne? Also ich habe zum Beispiel am Anfang nichts umgegraben, hat super funktioniert. Jetzt bin ich am Punkt, wo ich mir denke, eigentlich müsstest du es mal umgraben, damit du den ganzen Schmodder da wieder rauskriegst, den du da vorher an Experimenten verbackt hast. Allein um die Wurzeln von dem Beinwell, den ich da rausgepflanzt habe, als Mulch wieder rauszukriegen. Die sollen ja super gesund sein, die Biester. Aber ich habe es dann doch irgendwie, es ist gewachsen und ich habe es halt einfach wachsen lassen. Und so der Garten, ich habe dann letztes Jahr den super schön gemacht, habe dir da auch ein Foto von geschickt mit Holzwegen und Hackschnitzeln und tolle Beete und dann kam der trockene Sommer und das Einzige, was gewachsen ist, ist das Unkraut, was hart genug war. Und die Ringelblumen, die ich irgendwie ausgepflanzt habe, die haben dann das ganze Beet übernommen, weil die sind damit super klar gekommen. Ich habe sogar ein Tomatendach gebaut, hatte mir die tollste Bewässerungsanlage für dieses Tomatendach ausgedacht, dass das von dem Tomatendach in die Regentonne fließt und dann von da in die ehemalige Bewässerung, die mein Opa am Balkon angebracht hatte und sich sozusagen das Tomatendach selber bewässert. Ist dann daran gescheitert, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, dass man irgendwie da vielleicht ein Sieb davor setzen sollte, weil sich sonst die Düsen zusetzen mit dem ganzen Schmodder, der da vom Dach runterläuft. Ne, solche Sachen. Ich habe da den Wahnsinn gebaut und es war auch eigentlich super gut gedacht. Und dann war so ein kleines Detail, was du vergessen hast, das hat dir das gesamte System gefickt.
Du hast aber auch alles im Selbstversuch im Endeffekt dir beibringen müssen. Das gab es also auch niemanden, der dir da konkret helfen konnte. Heißt, du musstest also auch gucken, wie funktioniert das und wie du es jetzt sagst. Okay, dann hast du halt die Kleinigkeit vergessen mit dem Sieb. Da habe ich mir heute Morgen auch Gedanken drüber gemacht, weil mir ein Bekannter angeboten hat. So, das sind so, ich glaube, 2000 Liter Fässer, die ich kostenfrei kriegen könnte und davon einen ganzen Stapel. Und die würden vorher noch in der Firma, von der sie kommen, gereinigt. Das kostet mich dann pro Fass einen Zehner ungefähr. Und gut, dann der Transport, aber das ist nur ein paar Kilometer. Das wäre jetzt nicht so tragisch. Aber dann hast du halt die Frage, was schaltest du davor? Weil du kannst ja nicht das Wasser direkt vom Dach nehmen. Ich hoffe, es hört keiner zu von den Stadtwerken oder so. Das geht ja nicht ganz so einfach, wie man sich immer vorstellt. Da kommt ja der ganze Schmodder erst einmal mit runter. Gerade wenn es noch lange trocken war, dann hast du den Staub mit drauf und dies. Und dann löst sich vielleicht noch ein bisschen vertrocknetes Moos und du musst also was vorschalten. Genau das Thema hatte ich heute Morgen auch. Wie kriegst du das geregelt, ne? Damit du nach hinten raus nicht den ganzen Schmodder dann in den Tanks hast und der sich von unten dann so langsam zusuppt oder du holst dir den ganzen Kram erst rein ins Fass und dann drauf auf die Beete, nach hinten drauf, zum Schluss, drauf auf deinen Teller. Ist ja dann auch nicht so die optimale Lösung. Dann kannst du auch das Billiggemüse im Supermarkt holen, ne? Weil die Schadstoffe hast du dann auch wieder mit dabei.
Am Ende des Tages, was hast du für einen Garten? Du hast eine Hanglage, ne?
Hanglage,
ja. Wie liegt der Garten?
Es ist schon Süd, Richtung Süd, ja. Es sind noch so ein, zwei Bäume im Weg.
Ja, also das ist ja auch das Spannende, wenn du so Permakulturplanung machst, ne? Also was hast du für eine Natur da im Garten, so? Welche Möglichkeiten hast du überhaupt? Hast du Bäume, hast du das? So diese ganzen Gartenzeichnungen, Gartenplanungen, Habe ich mir alles angeguckt, dann habe ich so grob über den Daumen gepeilt für meinen Garten gemacht. Habe mich da mal ein bisschen reingesetzt, habe festgestellt, okay, so liegt er, so kann ich die Beete anlegen. Was ich super cool fand, war zum Beispiel Sepp Holzer, der irgendwie mit Permakultur da in Südtirol an Südhang irgendwie sich so ein komplettes Kanalsystem gelegt hat, was er mit Teichen und dann waren da Flusskrebse drinne und dann hat er da diese Teiche als Sonnenfallen benutzt, so dass er da am Südhang irgendwie Pfirsiche anbauen konnte. Und am Ende des Tages, die Natur filtert das ja schon selbst irgendwie. Wenn du halt so die Natur imitierst, und das ist ja die Idee von Permakultur, dann funktioniert das ganz gut. Das heißt, ja, am besten leitest du es einfach von deinem Dach runter in ein Teichsystem, was du dir im Garten anlegst, und den Teich nutzt du als Wasserspeicher und im besten Falle läuft es auch ins Grundwasser wieder rein. Und wir schaffen das irgendwie, einen natürlichen Wasserkreislauf wieder zu bauen, ne, der sozusagen unser Grundwasser wieder auffüllt. Also das ist auch so ein spannendes Ding. So, wenn du Permakultur denkst, denkst du eigentlich immer von der kleinsten Einheit, und die ist Wasser und Erde. Und dann, wenn du Wasser und Erde gut machst und Wasser managst und Erde managst, dann soll am Ende des Tages wächst es gut. Und es ist faszinierend, was du bei YouTube findest von Leuten, die da irgendwie tolle Teichsysteme angelegt haben und damit ganze Regionen wieder bewässert haben und fruchtbar gemacht haben. Nur dadurch, dass sie angefangen haben, darüber nachzudenken, was fällt hier an Regenwasser und wie können wir das bewahren.
Also das war ein Gedanke, den ich schon umgesetzt habe. Ich hatte ja mal ein paar Semester Boden- und Wasserkunde studiert. Ist zwar schon einige Jahrzehnte her, aber so der Kerngedanke ist geblieben, was du eben gesagt hast. Du musst das halt auch entsprechend nutzen. Du musst die Kräfte des Bodens nutzen, um schon vorzufiltern. Ich habe das also auch so gemacht. Ich habe eine kleine Gartenhütte, habe dann von dort aus einen Kanal, also so ein Rohrsystem gelegt, das dann das Wasser vom Dach in den kleinen Teich bringt. Dort sammelt sich das Wasser und sobald es dann an einen gewissen Überlauf kommt, läuft es über ein anderes Rohrsystem in ein großes 500-Liter-Fass, das ich in den Hang integriert habe, außenrum noch eine Mauer gezogen, ganz unten der Zapfhahn, dass ich das Wasser unten ablassen kann und noch ganz unten sogar noch einen ganz am Boden, dass ich sogar noch den Schmodder, der sich so im Laufe der Zeit ansammelt, da auch dann separat mit rauslassen kann. Also das ist der Gedanke auch schon damals gewesen und das funktioniert auch, ne? Und das nehme ich halt dann, solange es hält, halt für die Bewässerung der Pflanzen, ne? Das funktioniert.
Und
Bräuchte
das
man halt mehr von, ne? Das ist halt leider endlich, das System. Weil der Garten halt auch nicht unendlich groß ist und nur das Fass halt nur 500 Liter hat.
ja, am Ende des Tages brauchst du eine größere Dachfläche zum Sammeln.
Ich brauche einen größeren Garten.
Ja, das sowieso. Also größere Gärten können wir alle gebrauchen. Aber ich sag mal so, das ist bei mir auch im Garten das Problem. Ich muss halt über die Dachfläche, die meine Gartenhütte bietet, muss ich Regenwasser sammeln. Und ich habe jetzt auch, also ich würde von diesen 2000-Liter-Tanks würde ich auch gleich ein paar nehmen. Kann ich super gebrauchen, weil am Ende des Tages brauche ich die Dinger dringend, um in meinem Garten Wasser zu sammeln. Ansonsten kann ich es nicht bewässern. Aber auch da ist dann wieder die Frage, wie viel Zeit hast du eigentlich, um dieses Wasser in deinem Garten zu verteilen? Und das heißt, du hast eigentlich schon beste Voraussetzungen. Du hast sozusagen das Stück Dreck direkt vor der Haustür. Ich habe kein Stück Dreck vor meiner Haustür, sondern ich muss mir hier den Dreck auf meinem Balkon zusammensammeln und ihn irgendwie kultivieren. Das macht das Ganze schon schwieriger. Aber am Ende des Tages kannst du selbst irgendwie auf einem Fenster kannst du irgendwie ein Mini-Permakultursystem etablieren. So, es geht. Du musst halt gucken, was hast du und was kannst du draus machen. Und selbst wenn du nur irgendwie, weiß ich nicht, das Basilikum auf deiner Fensterbank anbaust, so, dann bist du in diesem Im Basilikumbereich bist du Selbstversorger. So, ja. Und weiß ich nicht, wenn du drei, vier Fensterbänke hast, dann hast du vielleicht nicht nur Basilikum, sondern kannst du noch Petersilie, Schnittlauch, ja, und vielleicht ein Oregano und Majoran und ein Rosmarin, Thymian. Also kannst vielleicht so ein kleines Kräuterbeet einfach schon anlegen. Und damit hast du, was Kräuter angeht, Selbstversorgung. So, damit kannst du super viel leckeres Essen machen. Und wenn du nur deine Bratkartoffeln damit hin und wieder würzt oder Rosmarinkartoffeln machst oder Thymian dir als Tee aufgießt, nimmst vielleicht noch einen Salbei dazu, hast du auch Tee, dann hast du schon einen Teil Selbstversorger. Und damit hat jeder eigentlich die Möglichkeit, irgendwie einen Beitrag zu leisten.
Dein Gartengrundstück, was du jetzt bewirtschaftest, wie weit ist das denn entfernt von dem Ort, an dem du jetzt wohnst? Du wohnst in der Nähe von Frankfurt. Der Garten ist auch irgendwo in Frankfurt, aber das Umland von Frankfurt ist ja nun mal riesig groß.
Das ist 5 Kilometer.
5 Kilometer, oh gut, das ist ja noch machbar. Und für, also, du gehst zu Fuß hin oder hast du denn dann Schubkarren mit dem Werkzeug hinten dran oder wie machst du das?
Ich kann entweder mit dem Fahrrad, mit dem Auto, zu Fuß, also je nachdem, ob ich gerade Tonnen Kompost transportiere oder was ich mache, kann ich da also auf dem Hundespaziergang mal vorbeischauen. So. Also es lässt sich schon irgendwie verknüpfen, aber es ist halt doch dann einfach, am Ende des Tages braucht es immer Zeit. Und das war eine so eine der Sachen, die ich aus den Permakulturbüchern auch gelernt habe, ist, strukturiere deinen Garten so, dass du die ganzen Sachen möglichst schnell und einfach erledigen kannst. Ne, also alles, was viel Pflege braucht, muss nah ans Haus. Und deswegen stehen Tomaten bei mir auf dem Balkon, weil es macht keinen Sinn, die Tomaten im Garten zu machen. Ich muss die Tomaten jeden Tag gießen. Das heißt, ich muss jeden Tag da raus und muss die Tomaten gießen. Sonst gehen sie kaputt. Ne, einen Tag nicht gegossen, eine Woche nicht gegossen, die sind hinüber. Einen Tag nicht gegossen, die Tomaten werden nicht so groß.
Jetzt muss ich ganz zum Fragen. Du kannst also von der Lage her deines Balkons, es ist ja immer entscheidend, wo kommt die Sonne hin, wie viel Sonneneinstrahlung hast du? Dein Balkon liegt jetzt nicht direkt so in der Sonne, dass du die Tomaten zu Hause machen kannst? Das geht gar nicht.
Volle Sonne.
Volle Sonne?
Also, volle Sonne, Südbalkon. Ich hab einen Nordbalkon und einen Südbalkon. Dieses Jahr wird der Nordbalkon noch ein bisschen mehr benutzt, weil es mir auf dem Südbalkon letztes Jahr das ganze Zeug weggebrannt hat fast, ja.
Ah, okay.
Und jetzt ist so der Lerneffekt aus dem letzten Jahr, ist es, die Kübel so hinzustellen, dass sie nicht die volle Sonne kriegen, sondern dass zuerst die Pflanze in die Sonne wächst. Und so mal gucken, wie ich das jetzt so arrangiere, dass sozusagen es mir nicht alles wegbrennt. Die Tomaten halten das ganz gut aus, Gurken sind völlig eingegangen, funktionieren auf dem Balkon überhaupt nicht, erst wenn es wieder kälter wird. Und so versuche ich da so mich so durchzuwurschteln. Dieses Jahr will ich versuchen, ein paar mehr Erdbeeren auf den Balkon zu ziehen, weil ich auch festgestellt habe, die Erdbeeren im Garten sind auch nur klein und runzelig geworden, weil einfach das Wasser fehlt. Dafür haben die Himbeeren so bis Juni, Juli, bis zum Hochsommer haben sie gut geklappt. Da die Beerenhecke, die ich mir im Garten angelegt habe, ich hoffe, die ist nicht komplett kaputt gegangen durch den heißen Sommer, sondern kommt dieses Jahr wieder, dass ich so sozusagen, dass es sich lohnt, täglich im Garten vorbeizuschauen, um sozusagen das Frühstück für meine Freundin einzusammeln. Dass wir nicht die teuren Tiefkühlbeeren von der Metro holen müssen, sondern einfach so eine Handvoll Himbeeren aus dem Garten ernten können. Und vielleicht sogar irgendwie so viel Beeren irgendwann haben und produzieren, dass wir vielleicht ein bisschen was davon tatsächlich selber irgendwie einfrieren können oder Marmelade draus machen und so, dass man das halt dann auch irgendwie über den Winter bringen kann.
Das war bei mir auch so eine Erkenntnis. Die Beeren haben gleich von vornherein hier ganz gut funktioniert. Also auch alle Sorten, Himbeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren. Das funktioniert wirklich hervorragend. Ein Nachbar von mir, der ist ein absoluter Tomatenexperte, der hat ein System sich entwickelt, wie er bei sich auf der Terrasse, die ist überdacht, kriegt auch sehr viel Sonne ab, wie er da seine Tomaten hochzieht. Ich sag dir, das glaubst du nicht. Da denkst du wirklich, du bist im Science-Fiction-Film, was er da für Fußbälle von seinen Pflanzen da runterzieht. Das ist wirklich grandios. Und da habe ich mir jetzt mal so eine kleine Nachhilfestunde geholt. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen anfangen, die Terrasse bei mir so umzustrukturieren, dass das funktioniert. Das mit den Gurken und Zucchinis habe ich mir auch damit aufgeschrieben. Und bin ich mal gespannt, was rauskommt. Wo ich natürlich noch einen ganz großen Faible für habe, da muss ich mal, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Ralf Epli, der war auch schon mal bei mir im Podcast, war mal Nationaltrainer Triathlon-Nationalmannschaft, hat den, wie hieß der, 2-3 Mal in Hawaii gewonnen hat, dieser ganz große, hilf mir.
Frodeno,
den hat er damals entdeckt und trainiert, genau. Frodeno, wenn ich das nicht weiß, lieber Gott, Mike, jetzt werde ich doch wohl älter. Und der ist absoluter Chili-Experte. Den muss ich also auch dringend nochmal kontaktieren, dass er mir mal ein paar Tipps gibt, wie ich das auf die Reihe kriege, weil Chilis sind bei mir auch so eine Art Grundnahrungsmittel in allen Formen.
Da sagt mir Bescheid, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich habe so schöne Wildpeperoni, die sind lila und werden dann erst rot. Die sehen super geil aus. Die ist jetzt auch mein Stichwort, die will ich als nächstes vorziehen. Chilis kannst du im Januar schon anfangen.
Ach, okay.
Also Chilis kannst du jetzt schon vorziehen, kannst du jetzt schon dir Saatgut holen. Chilis sind super einfach, Chili kann jeder auch machen auf dem Balkon, am Südfenster eigentlich. Die brauchen nicht viel, die brauchen keine große Fläche, die sind super, super dankbar und sind nahezu unkaputtbar. Und dadurch, dass sie halt scharf sind, verteidigen sie sich auch echt gut gegen alle möglichen Schädlinge.
Sind das nicht Einjährige?
Nö. Chili kannst du mehrjährig machen. Also tatsächlich kannst du Chili eventuell sogar überwintern. Ich versuch's dieses Jahr mit einem Kübel. Die stehen gerade noch im Balkon. Und die stehen im Keller, meine ich, und versuchen da dunkel und trocken zu überwintern. Und ich bin mal gespannt, ob die wieder austreiben. Paprika und Chili sind nicht einjährig. Aber das ist auch wieder so eine Sache, seine Pflanzen kennenzulernen. Also ich kann auch da jetzt totalen Bullshit erzählen, aber ich habe es irgendwo gelesen und dachte mir, ich probiere es mal aus, mal gucken, ob es funktioniert.
Also ich habe das mit Peperonis probiert, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Und da hieß es auf der Packung, die wären nur einjährig. Da habe ich mir natürlich gesagt gehabt, okay, das versuche ich einfach mal und habe die versucht, so über den Winter so ein bisschen vorher noch zurückzuschneiden und dann ein bisschen einzupacken, dass die so die ganz kalten Tage auch etwas besser überleben. Das hat auch geklappt, wobei ich dann im letzten Jahr mich nicht genug drum gekümmert habe und dann sind sie mir nach hinten raus, aus Dusseligkeit einfach eingegangen. Aber das, wie gesagt, in diesem Jahr wird das alles mal ein bisschen forciert. Genau.
Ja, ich meine, du hast ja mit deiner überdachten Terrasse die besten Voraussetzungen eigentlich für Tomaten. Da holst du dir so beim Baumarkt holst du dir ein paar Maurerkübel. Die sind natürlich wieder auch so von dem Plastik, was da drin ist. Weiß ich nicht, ob das ganz alles so bio ist. Die musst du auf jeden Fall ordentlich ausdünsten lassen, weil die stinken ganz gut, die Dinger. Ich meine, du kannst natürlich auch ein paar schöne irgendwie Stein-Tonkrüge holen
Habe ich alles da. Alles
und
da.
da stellst du dir die Tomaten da unter das Dach und dann gießt du die brav jeden Tag und dann werden die super. Brauchst halt eine gute Sorte. Aber Tomaten sind eigentlich auch sind ein echt krasses Unkraut. So. Also, dass die wachsen, ist nicht schwer, dass dabei halt richtig dicke Früchte rauskommen. Das ist die große Kunst.
Der Podcast heißt ja mit Untertitel Gesund Leben in Bewegung. Hast du das denn irgendwie bereut, dass du gesagt hast, ich stecke jetzt mal relativ viel Zeit in mein Gartenexperiment? Fühlst du dich deswegen jetzt besser, schlechter, ausgelutscht? Wie geht's dir?
Nee, also klar ist es immer mal so ein, also das ist viel Arbeit, das darf man nicht vergessen. So ein Garten braucht halt Pflege und manchmal denkst du dir, boah, ich würde jetzt lieber irgendwo irgendwas anderes machen, als da im Garten zu stehen. Aber am Ende des Tages, wenn du dann hingegangen bist, wenn du die Sachen gemacht hast, du siehst die Ergebnisse deiner Arbeit, du schmeckst sie vielleicht auch. An einem Garten kann man nur wachsen. So, und du wächst mit deinem Garten. So, ich glaube, Garten ist so das befriedigendste Hobby, was du irgendwie haben kannst. So.
Wenn ich jetzt den Spruch wage, Gartenarbeit hat so ein bisschen was mit Meditation zu tun, kannst du mir da
Ja.
zustimmen oder nicht?
Ja, absolut. Das ist was total Meditatives. Du sitzt da stundenlang und fuddelst irgendwas, ziehst Unkraut raus, gräbst irgendwas um. Meine Lieblingsbeschäftigung war Kompost umsetzen. So, wir hatten bei uns da hinten im
Ist heute
Garten
Mittag mein
noch.
Thema.
Noch ein riesen Komposthaufen, der einfach unfassbar groß war und ich habe es geliebt, da reinzuspringen und das Ding umzubuddeln und einfach zu schwitzen und zu stinken und da in meinem Komposthaufen zu stehen und mir zu denken, geil, Dreck, Vollgas, Arbeit. Ich bin dann so natürlich, der Trainer in mir sagt dann, okay, jetzt musst du mal mit der linken Hand buddeln, damit du nicht eine muskuläre Disbalance des Grauens kriegst. So. Das mache ich dann immer mal so 5 Minuten, dann merke ich, mit der rechten Hand geht es besser und wechsle dann trotzdem. Aber nee, ja, also wenn du versuchst, dich da halbwegs ordentlich zu bewegen dabei, ich bewundere meine Freundin immer da, die kann das in der tiefen Hocke stundenlang, kann die da im Garten rumwursteln. Das ist der Knaller.
Frecher, ne? Ich wollte jetzt als nächste Frage wollte ich raushauen, ist Gartenarbeit ein Männerding oder kann man Frauen da genauso für begeistern?
Nee, da kannst du eigentlich jeden für begeistern, so. Also das ist echt so ein Ding, was wir auch gerne zusammen machen.
Also nicht nur
Und jeder hat
Meditation,
da so
schweißt auch
seine,
die Beziehung zusammen.
ja, jeder hat da so seine Ecke, wo er gerne drin rumwühlt und macht und tut so. Und das Schöne ist, wir ergänzen uns da echt gut und sie wühlt in Ecken rum, in denen ich, auf die ich keinen Bock habe und ich mache das Zeug, worauf sie keinen Bock hat und das ergänzt sich super.
Okay.
So. Also es ist so, ja, jeder macht da so sein Ding und es macht Spaß. Und am Ende des Tages hast du halt einen Tag an der frischen Luft verbracht und es gibt nichts Besseres. So. Ne, also wenn wir jetzt so den Bogen schlagen zum Thema Biohacking und Gesundheit, wenn du dich draußen an der frischen Luft bewegst, ist das Beste, was du machen kannst. Im Wald, im Grünen, im Garten, sowieso immer noch mal viel besser.
Ich habe im letzten Jahr ein Buch gelesen, das hieß auch, Bewegung ist deine DNA oder in deiner DNA oder
Ja,
sowas.
das ist Katie Bowman.
Ganz genau. Und das ist auch ein tolles Buch. Und die sagt also auch, im Endeffekt, die simpelsten Übungen, die du machen kannst, sind eigentlich die Arbeit in der Küche oder im Alltag. Wenn du dir es nicht von vornherein schon, wie es halt so seit Jahrzehnten so gang und gäbe ist, dann muss das Regal halt möglichst tief hängen, damit du da dich gar nicht groß strecken musst. Du brauchst einfach die Arme nach vorne zu nehmen. Nein, mach's nach oben. Streck die Arme, greif, mach, tu, bück dich und dann hast du eigentlich dein Trainingsprogramm von vorne bis hinten drin. Ne? Ja. Beim Garten kommst du nicht drum rum. Du kannst ja nicht den Tomaten sagen, kommt meine Nummer höher oder kommt mir mehr entgegen oder macht mir es bitte mal so, dass ihr, wachst bitte mal so, dass ihr mir es ein bisschen bequemer macht. Da musst du dich ja schon anstrengen. Ne?
Ja, ich bin der festen Überzeugung, jedes Kind sollte einen Garten kriegen und das wäre die beste Schule, die es gibt. Also jede Schule sollte auch einen Garten haben, jeder Garten sollte eine Schule sein. Und dann bräuchten wir gewisse Debatten nicht mehr zu führen.
Bin ich voll bei dir. Absolut. Doch.
Und ich meine, das ist jetzt so ein Streitpunkt, an dem wir beide uns, was die Ernährung angeht, nicht einig sind, aber ich finde, da gehören auch Tiere dazu. Ne? Also ich würde liebend gerne in meinem Garten Hühner haben. Und wahrscheinlich würde ich auch eins davon essen. Da gehen wir dann auseinander, aber ich habe überhaupt kein Problem, wenn Hühner Eier legen, die Eier davon den Hühnern zu essen. Und Tiere gehören in ein gesamtes System dazu. Und ob wir sie essen wollen oder nicht, aus ethischen Gründen können wir darüber diskutieren. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber auch da bin ich der Meinung, wenn wir unsere Tiere selber aufziehen, dann würden wir keine ekelhaften Schweinebatterien mehr produzieren, wo Schweine in Betondingern wachsen und gezüchtet werden. So wie, also wie kann man auf die Idee kommen, dass wenn etwas nie die Sonne gesehen hat, dass es für mich gut sein könnte, der eigentlich von Sonnenlicht lebt. So. diese ganzen Sachen, also diese Debatten bräuchten wir nicht mehr führen, wenn wir wirklich wieder gärtnern würden und auch diese Gärten als Kreisläufe der Natur verstehen würden.
Also ich habe in meinem Garten das Problem, momentan weniger als früher, aber früher war hier noch nicht ganz so viel in der Nachbarschaft bebaut. Und ich hatte bei mir im Garten permanent Rehe. Ich hatte auch mal einen Dachs hier drin, auf dem Nachbargrundstück unterzeugend mal einen Luchs, Füchse, Waschbären sowieso. Da ist das mit Hühner in der Hütte halten natürlich nicht ganz so einfach, weil ich glaube, die werden heute eingezogen und morgen werden nur noch die Federn da. Aber das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und ich finde auch, also der Gedanke war schon da, es gibt ja auch so Enten, die zum Beispiel wahnsinnig gerne Schnecken fressen und die den Garten sauber halten. Und das zum Beispiel bei den Hühnern wäre ich so weit zum Kompromiss bereit, weil Asche auf mein Haupt, ab und zu mal ein Ei, kommt bei mir auch schon auf den Tisch. Da ist dann so meine vegane Grenze, wenn es an die Eier geht oder alle Jubeljahre halt auch mal eine Scheibe Käse. Aber das wäre schon noch drin. Allerdings dann halt die komplette Haltung, also Hahn und Henne. Ja, also das, wenn, dann schon so, dass es auch passt. Ja, auch wenn ich das Huhn dann nachher nicht essen würde. Aber gut, ich bin ja auch nicht alleine hier im Haus.
Das macht dann der Fuchs für dich.
Nee, das macht meine Partnerin.
Ja, aber ich sag mal so, du hast ja auch Hunde. Am Ende des Tages, ne, dann hat man vielleicht einen Hund auch wieder draußen so. Also, ne, jetzt haben sie in den Alpen die Wölfe wieder, kommen wieder. Das ist ja auch so ein Thema, wofür du dich begeisterst. Und wir hatten es dann halt, dass beim Wandern uns auf einmal die Hütehunde gestellt hatten, weil wir unseren Mini-Wolf dabei hatten, der das dann ganz erschreckend fand, dass da auf einmal die Hütehunde waren. Und wir fanden es auch nicht ganz so geil, auf irgendwie 2000 Meter Höhe zwei riesigen Partout zu begegnen, die so eine, also wirklich große Hunde. Hütehunde, ne? Also Kaliber Neufundländer, Kangal, so, die dich dann stellen und sagen so, Freundchen, hier ist unsere Herde, wir passen hier drauf auf. Das überlegt sich jeder Fuchs und Wolf auch zweimal, ob er so einem begegnen.
Da diskutierst du auch nicht, ne?
Nö, dann drehst du um und gehst zurück und sagst, ciao, danke, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und ja, also so dieses Ganze, ne, ist wieder in Kreisläufe sich zu integrieren und zu verstehen, dass wir Menschen halt irgendwie Teil des Systems sind und dass Tiere sich gegenseitig essen, gehört halt dazu. So, dann baust du deinen Hühnern halt ein Häuschen und guckst, dass du das Häuschen fuchssicher machst und setzt einen Hund daneben, der gelernt hat, dass er die Hühner nicht essen muss und auch nicht essen darf.
Also wir haben jetzt hier einen Pudelpointer, der im Hintergrund so laut schnarcht und noch zwei Königspudel. Und das sind ja eigentlich auch Jagdhunde. Und die werden zwar nicht jagdmäßig bei uns erzogen. Bin ich ja also dagegen, ganz klipp und klar, erzogen sind sie schon. Aber natürlich, wenn auf einmal ein Kanickel oder die Nachbarskatze oder sonst irgendwas hier rumlaufen würde, dann wäre bei denen die gute Erziehung, die gute Kinderstube, die wäre dann schlagartig vergessen. Und es gibt eine Verpuffung und die wären fort. Deswegen müssen wir erstmal den Garten einzäunen. Ich merke ja selbst, wie gut es auch den Tieren tut, den Hunden, wenn die zum Beispiel draußen rumlaufen und über die Etagen hoch und runter wetzen, ins Wasser rein können und sich durchs Beet buddeln. Also da muss ich halt irgendwie einen Weg finden, dass sie das möglichst nicht machen, wenn ich jetzt mein Gemüse anlege. Aber Insgesamt, es tut auch den Hunden besser. Sie verhalten sich nachts anders, sie schlafen tiefer und sie machen einfach auch einen zufriedeneren Eindruck. Nicht fröhlich, kann man nicht sagen, aber zufriedeneren. Ne?
Also ja, es ich sag mal auch, so,
passt alles. Ne?
Den Hahn darf ich leider im Garten nicht, weil es ist ein Stechergarten und die Hühner sind verboten. Kleintierhaltung ist nicht erlaubt.
Okay.
Es ist halt einfach, darfst du nicht. Deswegen hätte ich gerne irgendwann auch mein eigenes Gartengrundstück, wo ich das machen kann. Oder hätte auch gerne irgendwie ein Haus, wo ich am Haus einen Garten haben darf. Geht halt jetzt hier in der Stadt einfach erstmal schlecht. Aber vielleicht perspektivisch in der Zukunft irgendwann mal. Und insofern sehe ich meinen Garten auch immer als eine Übung. Und ja, das ist erstmal so das, wo ich sage, einfach ich lerne jetzt im Kleinen, was vielleicht später im Großen irgendwann stattfinden soll.
Das Gespräch, das wir jetzt geführt haben, kommt ja nach hinten raus auf als Audio im Audio-Podcast, im Walkman-Podcast, als auch als Video auf YouTube. Die YouTube-Zuschauer haben jetzt den Vorteil, dass sie dann die ganzen Bilder sehen können, die du mir geschickt hast. Das sind so 20, 25 Bilder, wie sich dein Garten in den letzten 2 Jahren, 2 Jahre.
2 Jahre, ja.
2 Jahren entwickelt hat, hast ja einiges gemacht, auch dieses kleine, was ist das, ein Rondell und mit dem kleinen Mini-Teich und Kräutern angelegt und so weiter.
Das
Sieht
ist
ja
eine
richtig witzig.
Kräuterspirale.
Eine Kräuterspirale, habe ich so noch nicht gesehen,
Das
aber sieht ja
heißt
witzig aus.
tatsächlich Kräuterspirale und die Idee ist, dass du es so aufbaust, dass oben die mediterranen Kräuter wachsen, dass dieser Mini-Teich, der mittlerweile rausgeflogen ist, weil sich festgestellt hat, es ist eine Brutstätte für Mücken und
Genau.
er fängt irgendwann an, er kippt einfach um und stinkt so.
Ja, wenn du da keinen Wasseraustausch hast und dann nicht permanent was nachkommt, geht das in die Hose, ganz klar.
War eine tolle Idee, hat auch nicht funktioniert, aber die Kräuterspirale, der Salbei, der Rosmarin und der Thymian fühlen sich da total wohl. Der Thymian ist so ein Kriecher, der wächst über die Balustrade drüber, über diese Steine und toll. Der Salbei rastet komplett aus, also falls irgendjemand Salbeitee braucht, ich habe tonnenweise. Ist gigantisch geworden. Und so hat auch in dieser Kräuterspirale schon so das eine oder andere funktioniert. Und der Blutampfer, der schmeckt mir nicht, das heißt, er ist wieder rausgeflogen. Total faserig, nicht lecker, macht überhaupt keinen Sinn. Bestimmt gut für den Darm, aber für meinen Gaumen nicht. Und so ja, können die Zuschauer dann an den verschiedensten Experimenten, die da bei mir funktioniert haben, gescheitert sind, teilhaben, können sehen, wie sich das eventuell so ein bisschen entwickelt hat und was auch einfach, also es ist ein ständiger Prozess. Der Garten verändert sich. Und mal gucken, was dieses Jahr. Dieses Jahr ist der Plan, irgendwie nur Kartoffeln und Zwiebeln da reinzuschmeißen und mal gucken, weil wir die eh in Massen vernichten hier bei uns in der Küche. Und mal gucken, wie viele wir sozusagen da produzieren können, dass wir sie nicht mehr einkaufen müssen.
Gut, dann lass es uns mal so verbleiben. Wir machen im Herbst, Spätherbst, nochmal ein Bilanzgespräch, gucken nochmal, was ist bei dir rausgekommen, was ist bei mir rausgekommen und wie weit, zu wie viel Prozent haben wir schon die Selbstversorgung hinbekommen.
Sehr gerne. Und
Wäre vielleicht
jetzt
mal ganz interessant.
werde ich tatsächlich noch mit meiner Freundin ins Gartencenter fahren.
Okay, Fabian, dann danke ich dir erstmal für dieses Gespräch und bis zum nächsten Mal. Spätestens im
Bis
Herbst.
dann, Ralf. Viel
Mach's
Erfolg im
gut.
Garten.
Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao.
Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.